Was macht dieser Komplex? Und dieser Komplex ist ein ATP-abhängiger Chromatin-Remodellierungskomplex. Man sieht hier ein so ein Nukleosom mit 146 Basenpaaren DNA um ein Histon-Oktamer gewickelt. Und hier rundherum ist dieser große Remodellierungskomplex, der hier mit in Rot gezeichneter katalytischen Untereinheit ATP hydrolysiert, um an der DNA zu ziehen und gleichzeitig hier dieses Nukleosom von oben festhält und damit ermöglicht, die Positionierung der Histone an der DNA-Sequenz zu verändern. In der neuen Publikation haben wir uns nun gefragt, sind all diese Chromatin-Zugänglichkeitsveränderungen direkt durch die BAF-Mutation ausgelöst oder handelt es sich dabei um langfristige Adaptionen? Und um diese Frage zu stellen, haben wir dann ein Knock-in-Modell, einen sogenannten Dacron-Ansatz gewählt, wo wir in den endogenen Locus dieser BAF-Komplex-Untereinheiten einen sogenannten Degradations-Tag oder D-Tag eingenockt haben. Was wir dann in diesem System zeigen konnten, ist, dass durch Zugabe dieses chemischen degradierenden Moleküls innerhalb von einer Stunde der Großteil dieses Proteins abgebaut wurde, verglichen mit DMSO als Kontrolle. Nach 2 Stunden fast nichts mehr vorhanden ist und nach 4 Stunden dann das Protein vollständig abgebaut wurde. Und was wir mit solchen Substanzen sehen, ist, dass wir sehr, sehr rasch Veränderungen kriegen, noch rascher als mit dem genetischen System, nämlich dass schon nach Minuten der Zugabe dieses Inhibitors die Chromatin-Zugänglichkeit verändert ist.
Also unser System, es ist sehr, sehr genau steuerbar. Wir können Knockout punktgenau induzieren, wie wir das wollen, mit der Hilfe eines Moleküls namens Tamoxifen. Und je nachdem, ob wir eine wichtige oder eine unwichtige Guide-RNA benutzen, können wir entweder in diesem Fall zum Beispiel Zellen verlieren oder halt auch nicht. Wir nennen den Approach CRISPR-Licht, wobei das für Lineage Tracing at Cellular Resolution and Heterogeneous Tissue liegt, aber CRISPR-Licht ist natürlich wesentlich einfacher. Kontrollen, die keinen Effekt haben sollten, finde ich in der Tat überwiegend hier. Und das CDK5-REP2, was ich zeigte, haben wir 4 Guide-RNAs, die das Gen testen und in der Tat 1, 2, 3, die liegen hier etwas übereinander, finden in der Tat also zu einem Zellverlust mit einem hohen P-Value. Wir haben dann also alle 150 Gene durchgetestet und um die 30 verifiziert und konnten dann letztlich 25 neue modellverifizierte Mikrocephalie-Gene berichten. Was wir also gemacht haben, wir haben Knockout-Zellen hergestellt und in der Tat 1, 2, 3 im Vergleich zum H9-basierten Wildtyp-Kontrolle, zur H9-basierten Wildtyp-Kontrolle sind diese Organoids auch kleiner, sprich der Mikrocephalie-Phänotyp wird auch in diesem Fall nachempfunden. Und wofür diese extrazelluläre Matrix halt da ist, die ist im Grunde genommen wie Klebstoff, die die Zellen zusammenhält. Dieser Klebstoff ist nicht mehr gegeben, weil halt das Protein im endoplasmatischen Retikulum nicht mehr vorhanden ist.
Was haben wir also gemacht? Wir haben Patientinnen, die laut der Tumorboard-Empfehlung 6 Zyklen Chemotherapie mit Carbotaxol oder Carbokelix erhalten haben, wegen gynäkologischen Unterleibsmalignomen in die Studie randomisiert eingeschlossen. Die Hälfte durfte 6 von 8 diesen Filmen während der Chemotherapie sehen und die andere Hälfte der Patienten haben einfach getan, was sie tun wollten, wurde natürlich dokumentiert, also schlafen, Handy spielen, stricken, quatschen, was sie wollten. Jede Patientin musste vor und nach jeder Chemotherapie am selben Tag einen standardisierten onkologischen Fragebogen ausfüllen. Unsere Studienpopulation, durchschnittlich ungefähr 50 Jahre alt, war von den onkologischen Erkrankungen und Chemotherapien ausgeglichen. Nicht signifikant, aber trotzdem aufgefallen ist, dass es in der Kontrollgruppe zu einem Gewichtsverlust von über 1 Kilo kam während der Chemotherapie, während es in dieser Gruppe kein Gewicht verloren hat. Hier sieht man nochmal die Werte vor der ersten Chemotherapie und nach der letzten. Und hier sieht man schön, dass die Disney und die Kontrollgruppe am Anfang gleiche Einstellung hatte und die Disney-Gruppe dann wirklich nach der letzten Chemotherapie mit dem letzten Fragebogen deutlich die Kontrollgruppe überholt hat. Und das passt ganz gut zu den Aussagen, die ich im Laufe dieser Studie von meinen Patientinnen sammeln durfte. Und ich freue mich schon auf den nächsten Film. Und das hat mir am meisten bedeutet, weil die Patientin nicht gesagt hat, passt, wir sehen uns in 3 Wochen für die nächste Chemo, sondern wir sehen uns in 3 Wochen für den nächsten Film. Und dadurch plötzlich eine positivere Assoziation mit unserer Arbeit entstanden ist.
Und um diese Frage zu beantworten, haben wir Patienten, die eine Stammzelltransplantation haben, in eine Studie eingeschlossen, wo wir sowohl eine Blut- als auch eine Hautprobe am Tag der Transplantation genommen haben und uns die T-Zellenzahlen angesehen haben. Und wie erwartet nach Konditionierungstherapie ist die T-Zellzahl im Blut deutlich vermindert im Vergleich zu gesunden Personen oder denselben Personen vor Konditionierung, wohingegen die T-Zellzahl in der Haut kaum beeinflusst wird durch die Radiochemotherapie, die der Stammzelltransplantation vorgeht. Wir konnten auch zeigen, dass nach Transplantation tatsächlich Spender- und Empfänger-T-Zellen in der Haut koexistieren können, was im Blut nicht der Fall ist. Und tatsächlich sehen wir im Blut eine komplette Ersatz eigentlich des Empfängersystems mit Spender-T-Zellen, wohingegen in denselben Patienten in der Haut tatsächlich 50% der T-Zellen noch Empfängergenotyp vorweisen und das bis zu einer Dekade nach Transplantation. Welche Konsequenz ergibt sich daher jetzt für die Graft-versus-Host-Disease? Und hier sehen wir, dass besonders die geweberesidenten Gedächtnis-T-Zellen stark proliferieren im Gegensatz zu der Gesamtheit aller T-Zellen.
Und es handelt sich eben, wenn Sie sich das überlegen, bei über 5200 Neuerkrankungen pro Jahr in Österreich zu jedem Zeitpunkt um etliche 10.000 Patientinnen, die auch unter diesen Nebenwirkungen leiden. Das sehen Sie hier nochmal schematisch dargestellt, also entweder 2 weitere Jahre, den Aromatase haben wir in unserem Fall das Anastrozol, oder 5 weitere Jahre. Wir haben fast 3.500 Patientinnen rekrutiert, ausschließlich in Österreich, schon allein daran sehen Sie die fantastische Zusammenarbeit österreichischer Krankenhäuser von 2004 bis 2010. Und wir haben jetzt ein medianes Follow-up von fast 10 Jahren, 118 Monate, was bedeutet, dass diese Ergebnisse auch tatsächlich wirklich valide sind. Der primäre Endpunkt dieser Studie war Disease-Free Survival und man sieht hier, dass zwischen zusätzlichen 2 Jahren und zusätzlichen 5 Jahren kein Unterschied ist. Es lässt sich also anders gesagt sagen, dass 2 zusätzliche Jahre, also 7 Jahre insgesamt für die überwiegende Mehrzahl der Patientinnen die optimale Therapiedauer ist und dass man mit diesen zusätzlichen 3 Jahren keinen wesentlichen Vorteil erzielt. Das kann man in allen möglichen Subgruppen anschauen. Bei einer 3.500 Patientenstudie ist auch die statistische Power gut genug, um sinnvollerweise Subgruppen anzuschauen und das gilt eigentlich im Wesentlichen für alle Patientinnen. Eine der Hauptnebenwirkungen von Aromatasehemmern durch den Östrogenverlust, den sie bewusst induzieren, ist ein Verlust an Knochendichte. Und das führt, wie Sie hier sehen, doch zu einem signifikanten Unterschied auch bei den Frakturen, die wir beobachtet haben.